Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Zugeschaltet aus Saarbrücken ist Peter Altmaier, in seiner langen Karriere als CDU-Politiker nicht nur Bundeswirtschaftsminister. Sie waren auch mal parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion und auch Chef des Bundeskanzleramtes. Ursula Weidenfeld ist Wirtschaftsjournalistin und Publizistin. Albrecht von Lucke, Publizist und Redakteur der Blätter Deutsche und Internationale Politik. Und Professor Wolfgang Schröder, Vorsitzender des Progressiven Zentrums und tätig für das Wissenschaftszentrum Berlin. Herr Altmaier, dank der Fraktion Die Linke scheint ja die Mehrheit jetzt zu stehen. Aber bleibt es nicht trotzdem eine Zitterpartie für Friedrich Merz? Er hat ja jetzt gerade vorhin noch mal gesagt, er will unbedingt und er braucht sie ja auch eine Kanzlermehrheit.
Ja, also ich glaube, dass eine Mehrheit am Ende stehen wird, aber es ist nicht ganz so einfach. Jede Koalition, egal wer sie stellt, muss immer den Anspruch haben, dass am Ende mehr Stimmen aus den eigenen Reihen mit Ja-Stimmen als Abgeordnete der Opposition anwesend sind. Und ich glaube, dass eine Wahl, die nur mithilfe, eine Abstimmung, die nur mithilfe der Linken gewonnen würde, für sehr viel Unfrieden auch in den eigenen Reihen sorgen müsste und für sehr viel Unverständnis auch in weiten Teilen der Bevölkerung.
Frau Weidenfeld, also eine Mehrheit nur mit Heidi Reicheneck. Das heißt, man muss ja sagen, die Linken wollen sich enthalten. Damit sinkt die Schwelle für die Mehrheit bei der Abstimmung. Das hilft der CDU zwar aus der allerschlimmsten Bredouille, aber wie schätzen Sie denn diese Haltung der Linken ein? Ist das eine Großzügigkeit unter Demokraten? Muss die Union sich bei der Linken bedanken? Sie haben ja auch die Kanzlerwahl möglich gemacht am gleichen Tag noch. Ist das vielleicht sogar der Anfang vom Ende des sogenannten Unvereinbarkeitsbeschlusses?
Im Moment sieht es nicht danach aus, obwohl Friedrich Merz jetzt zum zweiten Mal zumindest als Backup auf die Linke angewiesen ist. Das ist ganz deutlich. Es ist halt ein Weg, die Jungen in der Union zu tunneln, so oder so, ob mit oder ohne eigene Mehrheit. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Fraktion insgesamt noch sehr, sehr lange beschäftigen wird.
Herr Schröder, wie ist denn aus der Rente, aus der Sachfragerente, muss man ja sagen, die Machtfragerente geworden? Kann man denn hier schon auch von einem Machtkampf sprechen?
Ja, das hat eine lange Vorgeschichte. Kanzler und Fraktionsvorsitzende haben zu spät die klare Positionierung der jungen Gruppe wahrgenommen, zu spät Gespräche geführt, Angebote gemacht und das hat sich dann Bahn gebrochen. Interessant aus meiner Sicht ist, dass er jetzt so eine versteckte Vertrauensfrage stellt, indem er sagt, ich will und bedarf der Kanzlerfrage, der Kanzlermehrheit.
Herr von Lucke, am Dienstag in der Fraktionssitzung hat der Kanzler wörtlich gesagt, ich sehe, wer klatscht und wer nicht klatscht. Er wollte damit die Unentschlossenen in seiner Fraktion noch mal oder ihnen noch mal ins Gewissen reden. Das klang wie eine Drohung, war wahrscheinlich auch eine. Sind solche Sätze Zeichen von Souveränität?
Nein, sicherlich nicht. Er hat ja in vielen Situationen nicht unbedingt das taktische Feingefühl an den Tag gelegt. Ich denke auch an den Parteitag der Jungen Union, wo er nicht gerade mit lockenden Angeboten oder schon im Vorfeld hätte versuchen können, den Streit auszuräumen. Das alles ist nicht gelungen. Aber eines ist doch ganz ironisch. Das Argument, morgen geschlossen für die Union zu stimmen, hat die Linkspartei am allerstärksten geboten. Denn die Ironie besteht doch darin, durch die Enthaltung der Linkspartei ist das Gesetz in der Sache morgen durch. Das heißt, die junge Union, also die junge Gruppe, hat gar keine Veranlassung mehr, ihre Gesinnungstreue durch ein gegen das Gesetz zum Ausdruck zu bringen. Und sie weiß doch eines ganz genau, wenn wir jetzt nicht zustimmen, es geht nicht mehr um die Sache, denn durch die Abstimmung der Linken ist die Tatsache, dass das Gesetz durchkommt, klar. Sie können morgen also damit guten Gewissen sagen, das haben wir in der Sache nicht mehr in der Hand. Wir haben unsere Überzeugung am Dienstag klar gemacht. Jetzt würden wir den Teufel tun, wenn wir jetzt die Kanzlermehrheit, also übrigens auch die Koalitionsmehrheit, nicht zustande bringen. Denn das wäre natürlich dann der Sieg der Linken auf der ganzen Linie. Die Linke hat es geschafft, sie, Frau Weidenfeld sagt zu Recht, zu tunneln. Sie hat also gewissermaßen noch einmal deutlich gemacht, wir sind bereit, das Gesetz durchzubringen. Aber den zweiten, den eigentlichen Triumph, würde die Linke natürlich dadurch feiern, dass sie es morgen schafft, die Kanzlermehrheit nicht zustande zu bringen und damit sagen könnte, wir, es hat uns gebraucht. Also ich halte das vergiftete Angebot, von dem Sie zu Recht sprechen, eigentlich für eine Chance und für ein Geschenk von Jens Spahn, für Jens Spahn. Denn Jens Spahn muss jetzt die Überzeugungsarbeit eigentlich nicht mehr leisten. Das Gesetz kann nicht mehr an den Jungen scheitern. Sie können guten Gewissens sagen, jetzt stimmen wir zu, denn sonst hätte nur die Linke den Triumph.
Aber insofern halte ich das klar gesagt, dass er die Kanzlermehrheit haben will.
Ja, das braucht er doch auch, kriegt er doch deswegen auch. Kriegt er doch auch, das ist doch der Witz. Er wird sie kriegen und das ist meine These, denn die Junge, also machen wir uns doch mal das Szenario bewusst. Wenn die junge Gruppe morgen noch der Meinung sei, wir wollen dagegenhalten, dann gewinnen sie dadurch nichts. Das Gesetz wird dadurch nicht mehr zu Fall gebracht. Die einzige Seite, die gewinnt, ist die Linkspartei.
Doch.
Das Gesetz ist morgen ja durch. Die Linke enthält sich der Stimme. Das heißt, die Stimmen der jungen Gruppe, der Jungen in der Union, sind für die Annahme des Gesetzes nicht mehr entscheidend. Das heißt, und deswegen glaube ich, wäre es verrückt, ich sage es sehr deutlich, es wäre verrückt, wenn die junge Gruppe in der Union morgen noch meinte, wir müssten dem Kanzler die Mehrheit. Das wäre der reine Trümpf für die Linke. Deswegen glaube ich, die sind so klug, morgen dafür zu stimmen.
Alles Gute, Frau Greitenfeld.
Ich wollte nur sagen, ich glaube nicht, dass Sie dadurch der Bambi-Falle entkommen. Nicht? Also wenn Sie morgen zustimmen, dann sagen Spahn und Merz, na gut, jetzt sind Sie vernünftig geworden, die jungen Leute, und jetzt werden sie auch weiter vernünftig sein. Und die große Frage ist doch, wie sorgen die Jungen in der Union, und übrigens, ich frage mich auch immer, wo sind eigentlich die Jungen in der SPD, aber wie sorgen die Jungen in der Union dafür, dass sie im weiteren Verlauf, also im kommenden Jahr, beim zweiten Teil der Rentenreform, ernst genommen werden. Und das werden Sie sicher nicht, wenn Sie jetzt klein beigeben.
Gut, okay. Wir sind ja noch in der Frage,
Herr Altmaier. Herr Keller, wenn ich da was zu sagen darf. Ich glaube, wir tun den Jungen in der Union auch Unrecht, wenn wir glauben, dass es ihnen nur um taktische Überlegungen geht. Dieser Protest und diese Unzufriedenheit ist ja entstanden, weil sie in ihrer Kernkompetenz, nämlich Generationengerechtigkeit, soziale Finanzierbarkeit von Renten über einen langen Zeitraum, weil sie dort keine zufriedenstellenden Antworten auf ihre Fragen gefunden haben. Und jetzt ist sogar ein Entschließungsantrag, der ein bisschen versucht hat, die Arbeit der Rentenreformkommission zu konkretisieren, kurzfristig wieder zurückgezogen worden. Und ich glaube nicht, dass dies dazu beiträgt, dass bei den jungen Abgeordneten der Optimismus und die Freude zuzustimmen steigt. Aber ich glaube ganz gewiss, dass dieser Gesetzentwurf eine Mehrheit bekommt, auch weil nie immer alle Abgeordneten der Opposition bei solchen Abstimmungen an Bord sind.
Das habe ich oft erlebt. Der Entschließungsantrag ist zurückgezogen worden. Das war ja ein Kompromissangebot auch in die junge Gruppe gewesen. Haben Sie eine Information oder eine Ahnung, warum das passiert ist? Das war ja doch sehr überraschend heute.
Also in den Social Media ist darüber spekuliert worden, aber da ich im Ruhestand bin und nicht mehr in den Sitzungen des geschäftsführenden Vorstandes und der Parteigremien, sollte ich, glaube ich, darüber nicht sprechen. Ich weiß es nicht definitiv. Einige haben gesagt, der Koalitionsausschuss hat ja das beschlossen, das ist ausreichend. Andere haben gesagt, vielleicht hat die SPD oder haben die Linken diesen Text mit der Festlegung auf möglicherweise höheres Rentenalter nicht so gerne gesehen. Ich kann das nicht beurteilen. Vielleicht kann die Fraktionsführung da noch Klarheit schaffen. Das würde vielleicht dem einen oder anderen Jungen dann auch helfen, sich endgültig zu entscheiden.
Das wäre wieder ein Vorwurf möglicherweise, dass Friedrich Merz eingeknickt ist gegenüber der SPD. Diesen Entschließungsantrag, der in der Tat ja relativ weitgehend ist, was auch Zugeständnisse der SPD in der Zukunft angeht, dass er den wieder zurückgezogen hat. Aber ist Spekulation.
Genau, so ist es. Also ich meine, die Frage, warum soll die SPD, wenn sie schon so weit gekommen ist, jetzt mit dem ersten Rentenpaket, warum soll sie sich festlegen lassen ins Jahr 2026, wenn sie sieht, in welchen Nöten der Fraktionsvorsitzende der CDU ist, wenn sie sieht, in welchen Nöten der Kanzler und der Vorsitzende der CDU ist, warum soll sie das tun?
Jetzt hat Lars Klingbeil ja auch gesagt, unsere Fraktion steht, kann man gerne glauben. Ihr CDU habt jetzt dafür zu sorgen, die Kanzlermehrheit sicherzustellen. Was passiert, Wolfgang Schröder, wenn das doch schief gehen sollte? Also wenn es das Gesetz zwar durchgeht mit Hilfe der Linken, aber es nicht auf die 328 Stimmen kommt, die die Koalition aufbieten muss im Bundestag.
dann haben wir eine weitere Koalitionskrise. Diese Koalitionskrise ist aber gemessen an der Petitesse, um die es gegenwärtig geht, weil das Ganze ist in einer Art und Weise aufgeladen worden. Sie haben anfangs das Stichwort gegeben, wie ist ein Thema von der Inhaltsfrage zu einer Machtfrage geworden. Und die Machtfrage steht gegenwärtig im Vordergrund. Und es geht darum, die Handlungsfähigkeit des Fraktionsvorsitzenden, des Kanzlers sicherzustellen. Und auf der Ebene der weiteren Arbeit dieser Koalition muss diese Koalition sich was einfallen lassen. Man könnte fast von einer Notwendigkeit eines Neustartes sprechen, weil hinter dieser Koalition in dieser jungen Zeit liegen eigentlich trotz guter Regierungsarbeit im Sinne der Gesetzgebungstätigkeit, trotz guter Rahmenbedingungen, die haben so viel Geld wie noch nie zuvor, sie haben eine komfortable Mehrheit. Wenn man zum Beispiel mal an Rot-Grün 2002 bis 2005 denkt, die hatten 4 Stimmen Mehrheit, hier haben wir 12 Stimmen Mehrheit. Das ist eigentlich grandios, was auf ihrer Habenseite steht. Und sie sind qua nicht vorhandener Führungsfähigkeit, nicht vorhandener Integrationsfähigkeit in der Lage, von einem Fettnäpfchen, von einer Kleinigkeit zur nächsten zu stolpern.
Aber renitente Abgeordnete, habe ich ja auch gesagt, die gab es damals vielleicht auch noch nicht in dem Maße. Eher vielleicht bei der Afghanistan-Entscheidung. Frau Weidenfeld, Herr Altmaier, ich habe für Sie, weil Sie ja sagen, eigentlich ist das, was die junge Gruppe fordert, richtig für die Zukunft, ja, für die Rentenfinanzen, doch eine ziemlich schlechte Nachricht, weil es gibt einen neuen Deutschlandtrend der ARD. 76% in Deutschland sind gegen eine Absenkung des Rentenniveaus auf unter 48%. Und auch unter den ganz Jungen, 18 bis 34 Jahre, sind 57% dagegen, dass das Rentenniveau unter 48% abgesenkt wird. Das sind ja die Gruppierungen, die ja angeblich, für die angeblich die junge Gruppe kämpft. Was fängt man jetzt mit diesem Umfrageergebnis an?
Ich finde das ehrlich gesagt also nicht so richtig.
Also ganz kurz, Frau Weidenfeld, dann Peter Altmaier.
Ja? Ja. Ich finde das nicht so besonders überraschend, weil natürlich will niemand sehen, dass Menschen etwas weggenommen wird. Und das ist ja das, was so ein bisschen als Befürchtung dahinter steht. Das abstrakte Absinken des Rentenniveaus unter 48%, das bringt viele Leute in ernsthafte Probleme, gerade diejenigen, die kleine Renten haben, die heute schon nicht
zurechtkommen. Besonders in Ostdeutschland.
Besonders in Ostdeutschland, besonders Menschen, die kein Vermögen ansparen konnten und eben keine weitere Säule in ihrer Altersvorsorge haben. Ich kann es sehr gut verstehen, dass man sagt, wir möchten das nicht. Ich will das auch nicht. Aber dennoch ist es so, wenn wir sehen, wohin das Rentensystem läuft in den nächsten Jahren bis 2040, dann sehen wir eben einfach, dass das eine, wenn wir das Rentenniveau da lassen, wo es jetzt ist, dann werden eben die Renten stärker steigen, als die junge Generation, die es bezahlen muss, das verkraften kann. Und wenn wir dann sagen, dann soll es halt alles aus dem Bundeshaushalt finanziert werden, dann sagen wir im Grunde, es ist völlig egal, wen ihr in 10 Jahren wählt, weil das Sozialbudget wird den Bundeshaushalt dermaßen dominieren, dass ganz egal ist, wer regiert, er hat keinen Spielraum mehr, eigene politische Entscheidungen zu treffen, Schwerpunkte zu setzen. Beides, finde ich, kann man nicht wollen. Das eine nicht, weil wir die jüngere Generation ohnehin schon sehr, sehr stark belasten. Wir wollen, dass die Wehrpflicht leisten. Wir wollen, dass sie die Sozialabgaben tapfer bezahlen. Wenn wir jetzt auch noch sagen, ihr könnt aber dann politisch eigentlich euch nicht mehr bewegen, dann glaube ich, machen wir ein drittes Fass auf, was wir nicht aufmachen sollten, was am Ende eben diese Gesellschaft, so wie wir uns alle wünschen, dass sie funktioniert, gefährdet.
Peter Altmaier.
Ich will mich dem nachdrücklich anschließen. Es ist eine schwierige Aufgabe, weil wir alle zum Glück immer älter werden. Aber die jungen Menschen, die Leistungen zahlen müssen und sie müssen gleichzeitig ihre Familien gründen, ihre Kinder erziehen. Und deshalb braucht es auch kluge Lösungen. Die SPD hat die Haltelinie verhandelt in den Koalitionsverhandlungen, hat auch recht bekommen. Das kann man gut oder schlecht finden, aber es steht im Koalitionsvertrag. Aber man hätte ja auch darüber nachdenken können, wie man das Geld an anderer Seite wieder einspart. Es gab mal eine große Rentenreform in der ersten großen Koalition mit Angela Merkel und Franz Müntefering, wo wir gesagt haben, wir machen jeden Monat ungefähr 20 Jahre lang das Renteneintrittsalter einen Monat höher. Und das stoppt jetzt demnächst in 5 Jahren ungefähr. Und hätte man sagen können, okay, wenn die Haltelinie so hoch stabilisiert wird, setzen wir noch 5 Jahre diesen Mechanismus fort, egal was die Rentenreformkommission beschließt. Und dann hätte man vermieden, dass diese 120 Milliarden Euro Mehrkosten ohne jede Kompensation dastehen und dass sie dann sich dazu auswirken, dass man in anderen Bereichen viel weniger Geld hat und notwendige Ausgaben etwa für die Infrastruktur, für die Sicherheit, für die Verteidigung nicht leisten kann.
Von Lucke, wer noch politische Karriere machen will und tritt für eine Erhöhung des Renteneintrittsalters ein, wird beim nächsten Wahlkampf Schwierigkeiten haben.
Für die Erhöhung des Renteneintrittsalters, also durch Ablehnung am morgigen Tage, meinen Sie?
Nein, ich meine überhaupt.
Oder was im Land ganz generell. Wenn wir das ganz generell nehmen, natürlich.
Das ist sehr unbeliebt.
Es ist doch ein anderes, völlig richtig, es ist aber ein anderes Kardinalproblem. Und das, glaube ich, darf man ja nicht verkennen. Der eigentliche Streit, und das macht es doch morgen so verkantet und so fatal, ist die Tatsache, dass über das Datum 2031 eine Festlegung getroffen wird, die im nächsten Jahr mit einer großen Rentenreformkommission wieder in Frage gestellt wird, beziehungsweise gesagt wird, dann machen wir das Fass auf. Und da kommt genau das zum Thema, was Sie jetzt antragen. In Angesicht der Zahlen, die im Raum sind, enormen Ablehnung der gehobenen Altersklassen, die ja bekanntlich am meisten bei der Wahl wählen überhaupt und die überhaupt die Mehrheit stellen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mit Blick auf die Landtagswahlen im nächsten Jahr eine Erhöhung des Rentenalters stattfindet oder eine Senkung der Renten im Sinne der Jungen sehr unwahrscheinlich. Und das ist das eigentliche Kardinalproblem. Das heißt aber auch, und das finde ich so dramatisch, es artikuliert sich in dieser Krise der Koalition eine Krise der gesamten Koalition. Es ist keineswegs nur eine Krise der Führungskompetenz der Union, die ist gegenwärtig angesichts. Die erleben wir mit dem morgigen Tag. Da wird sich die Frage nur auf Jens Spahn und Friedrich Merz richten, nämlich die Frage, kriegen die ihre Leute hinter diesem Beschluss? Aber die eigentliche Problematik ist ein ungeheures Misstrauen innerhalb dieser Koalition, eine völlig verbrannte Erde, wenn man es hart formuliert, und das Misstrauen, dass man im nächsten Jahr eine große, die eigentlich ja versprochene Rentenreform dann über die Kommission zu Werk stellt. Das ist das Problem und da haben die Jungen natürlich völlig recht. Warum jetzt eine über das Jahr 2031 hinausgehende Entscheidung treffen, die man im nächsten Jahr wieder möglicherweise korrigieren will? Der Widerspruch bleibt. Und deswegen sage ich, in der Sache ist der Widerspruch berechtigt. Aber parteitaktisch, strategisch wird mit der nicht vorhandenen Kanzlermehrheit, mit dem morgigen Tage, die Krise der gesamten Koalition manifest und nochmal deutlich sichtbar. Und das ist natürlich in keinerlei Sinne, auch der Jungen ist es nicht sinnvoll, für die nur noch einmal ein Signal gezeigt würde, so, wir zeigen unseren Zeigefinger, wir wollen das eigentlich nicht, das Gesetz geht aber trotzdem durch.
Aber die andere Seite wäre doch die, wenn man es, also nehmen wir mal an, die lassen es morgen nicht eskalieren, dann weiß jeder, es wird im nächsten Jahr eskalieren. Es wird eben nicht nur bei der Rente eskalieren, es wird bei der Gesundheit, aber bei der Pflege ganz genauso eskalieren, weil die Interessenlagen dieselben sind. Und wenn Sie sagen, das Misstrauen in der Koalition ist so hoch, die trauen sich jetzt nicht mal mehr bis zum nächsten Jahr, dann heißt das aber doch, wenn wir morgen, nehmen wir mal an, es käme so, wie Sie sagen, alle stimmen zu und alle gehen zufrieden nach Hause, dann werden wir dasselbe Szenario im nächsten Jahr haben und dann sind die Landtagswahlen.
Wissen Sie, aber wir haben doch das, ja, das Problem ist damit sowieso nicht vom Tisch, das behaupte ich nicht. Aber wir wissen doch ganz genau, wenn das morgen mit der Kanzlermehrheit nicht nach Hause geht, geht diese Koalition mit einer absolut manifesten Krise in den Winter? Ist genau das Gleiche, was wir vor dem Sommer gehabt haben. Eine dramatische oder jedenfalls nicht erfolgte Stimmungsumschwung ist nochmal im Winter in größerer Krisenhaftigkeit da. Es wäre schon eine große Erleichterung im Sinne dieser Koalition, wenn sie es einmal schaffen würde, in Ferien zu gehen, ohne dass die Koalition brennt oder die Krise angerichtet ist. Das wäre schon eine Errungenschaft. Und deswegen bin ich ganz sicher, die Zeitungen stünden morgen, das wissen wir doch alle, am Wochenende stünden sie Kopf und würden sagen, guckt euch diese Krise des Kanzlers an, der seine Mehrheit nicht hinter
Hinzu kommt ja, was Herr von Lucke zu Recht gesagt hat, die Rentenreformkommission hätte normalerweise für ihren Abschlussbericht ja sozusagen spannende Anreize verkünden können und sie hätte auch schwierige, schmerzhafte Entscheidungen verlangen müssen. Da hätte man einen Ausgleich finden können. Und jetzt ziehen wir die populären, guten Dinge vor. Und die Kommission bleibt sitzen mit den unpopulären Dingen, die sie vorschlagen muss. Und dann ist die Frage, hat dann überhaupt noch eine Koalition, ein Parlament, eine Mehrheit dafür, solche Dinge zu beschließen? Ich habe das erlebt in der zweiten großen Koalition von 2013 bis 2017, da ist es auch nicht mehr gelungen. Weil beispielsweise der Koalitionspartner SPD gesagt hat, wenn wir jetzt die Grundrente noch machen, dann sehen die Leute, wie niedrig sie ausfallen muss, weil wir keine Spielräume mehr haben. Dann gehen wir lieber erst noch mal in den Wahlkampf und verschieben die Probleme. Und das ist aber ein Legitimationsproblem für die Demokratie. Denn gerade die Rentnerinnen und Rentner und die Beitragszahler müssten eigentlich 10, 20 Jahre im Voraus wissen, was sie erwartet und worauf sie sich einstellen müssen.
Jetzt, was die Legislaturperiode angeht, hat die ja gerade erst begonnen und die geht ja bis 2029, muss man sich gelegentlich auch in Erinnerung rufen. Und es ist ja gerade schon angesprochen worden, es geht ja nicht nur um die Rente, es geht um eine verheerende Finanzsituation bei der Gesundheits- oder bei der Kranken- und bei der Pflegekasse. Wehrpflicht kann sich auch ständig ändern. Dieses Thema Verbrenner aus muss auch noch geklärt werden. Eine ganze Reihe von Fragen. Migration kommt auch immer wieder mit dem neuen GEAS, dem gemeinsamen europäischen Asylsystem. Wolfgang Schröder, ja, lernt man jetzt aus diesem unerfreulichen Ereignis Rentenreform oder Rentenpaket, muss man sagen? Oder kann es passieren, dass eben in all den anderen Fragen sich die Koalition jedes Mal von Neuem wieder droht zu zerlegen?
Also erstens muss man daraus lernen und zweitens ist damit die Wahrscheinlichkeit, dass man sich auch an den anderen Punkten zerlegt, sehr groß, weil die anderen Punkte sind größer als das, was wir gegenwärtig verhandeln. Deshalb muss man abschichten. Das, was wir jetzt ja erleben, ist eine Misstrauenskrise in der Koalition, die zwei Dimensionen hat. Zunächst mal innerhalb der Union zwischen den Jungen und denen, die zu diesem Kompromiss stehen, der verhandelt worden ist. Und verhandelt ist ein Kompromiss, der erstens bedeutet, dass es ein großes Paket ist, was man jetzt in Gang setzt. Zweitens, in diesem Paket ist die unmittelbare direkte Belastung durch die Mütterrente gegeben, weil die kostet 5 Milliarden. Die Haltelinie kostet bis 2031 gar nichts mehr gegenüber dem, was wir jetzt haben, weil wir jetzt schon über der Haltelinie sind und damit gar keine zusätzlichen Subventionen, Finanzierung seitens des Bundeshaushaltes notwendig sind. Aber Sie haben die Themen angeschnitten. Das eigentlich dramatische Problem im Bereich der sozialen Sicherung ist die Gesundheitssicherung. Weil bei der Gesundheitssicherung haben wir in der Tat ein super teures Gesundheitssystem, das teuerste in Europa, das zweiteuerste weltweit. Und die Zufriedenheit mit diesem System ist in den letzten Jahren drastisch zurückgegangen. Ähnlich ist es ja auch bei dem Rentensystem. Weil das hat Merz, finde ich, beim Deutschlandtag der Union sehr deutlich gemacht. Er hat gesagt, Leute, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in einen Unterbietungswettbewerb hineingehen. Und Unterbietungswettbewerb in der Rente wird nicht funktionieren. Das ist hier deutlich gesagt worden angesichts der Struktur des Elektorats, also der Wählerschaft und ihres Alters. Und angesichts der Tatsache, dass auch unser Rentensystem im internationalen Vergleich bestenfalls Mittelmaß ist, obwohl wir sehr viel Geld investieren. Das heißt, die Herausforderung ist nicht, wie können wir weniger schaffen, sondern wie können wir mehr schaffen. Das heißt, die Herausforderung wird größer werden. Und das heißt, wir haben ein Einnahmeproblem in diesem Bereich. Und dieses Einnahmeproblem wird natürlich innerhalb der Koalition neuen Wirbel verursachen. Ich bin, weil Sie die direkte Frage gestellt haben, auch sehr skeptisch, ob diese Rentenkommission was zutage bringt. Weil gegenwärtig erleben wir eine in Schützengräben befindliche Aufstellung in der Reform des Rentensystems. Das haben Sie auch gesehen, weil der Unterschied jetzt bei den jungen Wilden, wenn man das mal so will, im Vergleich zu anderen Phasen der Geschichte, ist ja, dass sie sehr viel Rückenwind bekommen haben. Und sie haben vor allen Dingen Rückenwind bekommen von einer ganzen Gruppe von neoliberalen Wirtschaftswissenschaftlern, die auch das Sagen haben im großen Feld. Und auf der anderen Seite stehen die, die das System verteidigen. Und das deutet nicht darauf hin, dass wir gegenwärtig Hoffnung haben dürfen, dass wirklich was Neues entwickelt wird.
Jetzt sind wir ja bei der Frage, wie verhält sich die Koalition, wie bringt sie diese Jahre noch rum, muss man ja manchmal auch sagen. Da gibt es ja nicht nur um inhaltliche Divergenzen, sondern auch um emotionale. Die beiden, die Schlagzeilen beherrschen, der Bundeskanzler und Bärbel Baas, die haben ja ein gespanntes Verhältnis zu einem bestimmten Körperteil, zu ihrer Zunge. Bärbel Baas hat ja jetzt auch noch mal Öl ins Feuer gegossen auf dem Arbeitgebertag. Man kennt das ja auch, dass die eigentlichen Gegner seien ja die Unternehmen und die Arbeitgeber. Und Bärbel Baas sagte noch, ich bin diejenige, die gerade voll im Feuer steht. Ich bin die gefühlte Transformationsfläche, die diesen Sozialstaat noch hochhält, der eigentlich für viele in diesem Land weg muss. Und da meinen Sie sicherlich auch nicht unerhebliche Teile Ihres Koalitionspartners. Das klingt nicht nach Kooperation zwischen Schwarz und Rot in den nächsten Monaten und Jahren.
Nee, das klingt nicht so. Und das wird eben auch schwieriger werden. Es wird noch schwieriger werden, wenn wir im nächsten Jahr die Landtagswahlen haben, in denen ja voraussichtlich eine Partei sehr, sehr stark abschneiden wird, die im Moment jedenfalls an der Regierung nicht beteiligt ist und die auch keiner haben will. Das wird es insgesamt schwerer machen, wenn die SPD in einzelnen Bundesländern der 5%-Marke näher rückt, wird es noch schwerer werden. Aber die Rhetorik von Bärbel Baas, übrigens auch die der Arbeitgeberverbände, die ist natürlich nicht hilfreich in so einer Situation. Man muss, glaube ich, schon auch noch mal daran erinnern, sowohl Frau Baas als auch die Arbeitgeber, dass die Sozialpartnerschaft in Deutschland immer eine Angelegenheit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern auch war. Und dass das auch eins der Fundamente der sozialen Marktwirtschaft ist. Und das jetzt sozusagen zur Disposition zu stellen, weil man sich geärgert hat oder weil man glaubt, dass man schlecht behandelt worden ist, das halte ich für falsch. Ich halte es auch für total unklug. Die Frage, ob sich diese Koalition zusammenraufen wird, Wolfgang Schröder hat es eben gesagt, vielleicht gibt es ja so eine Art reinigendes Feuer oder Gewitter, was jetzt gerade stattfindet. Beide wissen, dass sie ohne ein ordentliches Reformprogramm sich wirklich bei den nächsten Bundestagswahlen nicht mehr sehen lassen müssen. Man fragt sich ja, ob das nicht für Friedrich Merz auch eine gute Rolle wäre, zu sagen, ich bin jetzt 70, ich muss nicht noch mal antreten, ich muss nicht noch mal Kanzler werden. Und ich mache es wie Schröder, ich gehe eben mit einem mutigen Programm. Und ich würde noch nicht mal sagen, Herr Schröder, dass es neoliberal ist, sondern mit einem Programm, das fair verhandelt ist für alle Generationen, aber eben auch allen Generationen etwas zumutet. Und daran werden wir nicht vorbeikommen, in eine neue Wahl und stelle mich dem.
Friedrich Merz will ja aber gerade kein Kurzzeitkanzler sein, wenn man ihn da richtig versteht. Peter Altmaier, plaudern Sie doch mal aus dem Nähkästchen. Sie waren erster parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. Sie waren Kanzleramtsminister. Das sind zwei Scharnierstellen, wo genau das zusammenläuft. Wie verträgt sich eine Koalition untereinander bei allen unterschiedlichen Meinungen? Wie geht sie miteinander um? Wie ist der Zungenschlag? Wie ist das Vertrauen, die persönliche Verbindung? Wie haben Sie das gehandhabt? Und gibt es da einen Unterschied zu heute?
Also einfach war es auch früher nicht, weil die Probleme schwierig waren. Aber es hat sich nach meiner Wahrnehmung etwas geändert. Und das ist die immer stärker werdende Bereitschaft, schlecht über den Koalitionspartner, Führungsleute der jeweils anderen Partei zu sprechen, Arbeitgeber, Politiker, Gewerkschafter, Aktivisten. Und ich bin mir nicht sicher, ob das dazu beiträgt, dass das Vertrauen in die Politik generell steigt. Möglicherweise schaden wir damit uns selbst am allermeisten. Ich kann mich daran erinnern, dass es großen Ärger gab, etwa in der Koalition zwischen der FDP und der CDU und auch in der zweiten großen Koalition mit Sigmar Gabriel und Angela Merkel in einzelnen Sachfragen. Aber wir haben es immer geschafft, diesen Ärger in langen Gesprächen zu bändigen und zu kanalisieren. Wir haben übereinander nicht schlecht gesprochen und vor allen Dingen, wir waren handlungsfähig und wir hatten bei jeder Abstimmung die notwendige Mehrheit im deutschen Parlament und dadurch ist Vertrauen entstanden, dass die Regierung weiß, was sie will, obwohl wir hinter den Kulissen natürlich manchmal monatelang gerungen haben um die richtigen Lösungen. Wie soll es denn auch anders funktionieren?
Okay, ganz kurz, wenn ich die Frage noch hinterher. Das heißt also, das klingt ja, dass die Fraktionen im Bundestag heute ein einziges Heim für schwer erziehbare sind.
Nein, man muss hier einen ganz entscheidenden Punkt neben den Punkten, die Peter Altmaier genannt hat, noch hinzufügen. Nie war eine vermeintlich große Koalition kleiner als heute. Das heißt, der Umstand, die ja keine große mehr ist, sie hätte im gegenwärtigen Zeitpunkt bei Neuwahlen längst die Mehrheit verloren. Die 12 Stimmen, die sie über den Durst also hat als Verfügungsmasse, sind ja genau die Einflugschneise von kleinen Minderheiten innerhalb einer Koalition, ihr die Machtprobe zu stellen. Diese enorme Labilität, und dann kommt noch ein entscheidender Punkt dazu, die beidseitige Schwäche beider Parteien, bei einer SPD, die momentan nicht mehr überhaupt kanzlerfähig ist, weil sie rein materialita, also was ihre Prozentzahl anbelangt, bei 15% rangiert, gar keine Regierungsalternative mehr hat, also letztlich immer um die Stabilisierung ihrer selbst kämpft, fatalerweise. Bei gleichzeitig einer Union mit 28%, zweitschlechtestes Ergebnis, müssen nach Armin Laschet, dem Desaster. Das heißt, hier sind zwei Parteien, das ist das Drama, nicht gewillt, was Friedrich Merz am Anfang durchaus wollte, eine Koalition zu einer Win-Win-Angelegenheit zu machen, sondern primär fast schon auch von den Wahlen des nächsten Jahres gezwungen, sage ich entschuldigen, sie sind fast gezwungen, so ihr Selbstverständnis, auf die Verteidigung ihrer eigenen Prozente zu schauen. Und wenn dann noch als letztes hinzukommt, dass die Autorität der Führung in beiden Parteien, sage ich aus, wer wüsste denn momentan, wer die Führung in der SPD ist? Ist es Bärbel Baas oder ist es Lars Klingbeil, der, glaube ich, gefragt wurde, sind Sie der Meinung, dass sie Frau Baas zu Reform bereit ist, sagte Lars Klingbeil, sie sagt ja. Mehr Distanzierung und Zweifel daran kann man nicht haben. Damit will ich sagen, die Autoritätskrise in beiden Parteien führt dazu, dass letztlich wir so etwas, wie hat es Franz Walter mal gesagt, in beiden Parteien wie eine lose verkoppelte Anarchie haben. Und letztlich keine klare Führung mehr da ist. Und ich sehe überhaupt nicht, dass das mit Blick auf das nächste Jahr sich ändert. Und ich glaube, ein letztes, die Rechnung in beiden Parteien, vor allem in der Union, dass diese Koalition nicht mehr 3 Jahre hält, wird längst aufgemacht. Das heißt, die Rechnung geht nicht mehr dahin, wird eine große Reform, wie Frau Weidenfels also recht sagt, wie man sich vorstellen könnte, wird die gelingen können, sondern die Rechnung ist eher schon langsam, an welchem Punkt wird es knallen und wird die Dramatik so eskalieren. Das ist das Fatale. Und deswegen glaube ich, jeder Schritt, der jetzt es nicht schafft, die Mehrheit wenigstens mal kurzzeitig zu Wege und dann vielleicht einen Neustart, nur zu denken, wäre schon ein Erfolg, damit man endlich mal eine Ruhepause
jetzt
schafft.
Jetzt nehmen wir lose verkoppelte Anarchie. Wenn Sie da Fraktionschef sind, in einer lose verkoppelten Anarchie brauchen Sie jede Menge Erschwerniszulage. Gerade Jens Spahn macht ja diese Erfahrung. Wie ist denn der in diesem Kontext zu sehen?
Naja, er tut sich schwer, die Mehrheiten, die Überzeugungskraft herzustellen, um auch abweichende Positionen einzufangen. Und da sind wir an einem entscheidenden Punkt, wo man mal feststellen kann, Ampel und jetzige Koalition haben eine große Gemeinsamkeit, das Herstellen von Konsens und Kompromissen. Und insofern müssen wir in der Tat darüber nachdenken, weil das scheint ja keine Augenblicksbeschreibung zu sein, sondern die wird diese Koalition länger begleiten. Was wären Instrumente, um den Kompromiss und den Konsens unter anderen Bedingungen herzustellen? Da hatte ich gestern ein Interview von Herrn Wüst gehört. Der hat zum Beispiel gesagt, er sieht das so ähnlich, wie wir das hier auch beschreiben. Und er sieht die Notwendigkeit, eine neue Arena zu schaffen, um Kompromisse vorzubereiten, um das Parlament ein Stück weit zu entlasten und deutlich zu machen, was sind die Herausforderungen, wie können wir sie lösen. Und sein Vorschlag war, dass man so etwas wie ein Bündnis für Wirtschaft, Arbeit und Innovation entwickeln muss. Das haben wir ja schon gehabt, das Bündnis für Arbeit.
Das ist grauenhaft gescheitert.
Nee, das lassen Sie mich ausführen. Und das Bündnis für Arbeit war die Voraussetzung für die Agenda 2010. Weil die Agenda 2010 hätte es ohne das Bündnis für Arbeit nicht gegeben. Insofern muss man schon in Etappen denken. Auf jeden Fall ist das Parlament, ist die Koalition alleine auf sich verwiesen, anscheinend nicht in der Lage, die außerordentlich schwierigen und vielen Bälle, die in der Luft sind, so zu organisieren, dass am Ende gute Politik und Reformperspektiven herauskommen. Und das unter den Bedingungen, dass wir 2 große Herausforderungen haben. Erstens der Systemwettbewerb in der Demokratie und zweitens der Systemwettbewerb in der Ökonomie. Und beide Herausforderungen lassen sich auf dieser Ebene nicht bewältigen.
Ich bin ganz bei Ihnen. Ich glaube nur, also, das Bündnis für Arbeit ist ja gescheitert und deshalb gab es die Agenda 2010. Genau. Das muss man, glaube ich, festhalten. Die konzertierte Aktion ist gescheitert. Also alle diese gesellschaftlichen Bypässe, die man versucht hat zu bilden, haben nicht funktioniert. Wir haben jetzt ganz viele Kommissionen.
Die haben nicht funktioniert. Die Agenda 2010.
Na gut, also wenn man sagt, wir müssen was machen, was kaputt geht, damit es dann Reformen gibt, das ist ein bisschen eine zynische Zeitverkaufung. Ja, okay. Aber ich glaube, dass der Hauptpunkt, der einzige Ausweg für diese Koalition, der liegt gar nicht mal im parlamentarischen und im politischen Feld, der liegt im Aufschwung. In dem Moment, wo ich Wirtschaftswachstum habe, moderieren sich die Probleme der Sozialversicherung zumindest so lange, bis man sich für oder gegen etwas entscheiden kann. In dem Moment, wo ich Wirtschaftswachstum habe, haben die Menschen auch wieder das Gefühl, es geht was voran. Ich meine, es ist doch total verständlich, wenn ich das Gefühl habe, wir sind jetzt am Höhepunkt dessen, was Deutschland jemals erreichen kann, wohlstandsmäßig. Unseren Kindern wird es schlechter gehen, uns wird es schlechter gehen. Dann würde ich auch den Status quo verteidigen. Das muss ich doch tun. Wenn ich das Gefühl habe, in Zukunft wird alles noch irgendwie viel, viel schlimmer, dann raffe ich das an mich, was ich behalten kann. Wenn ich das Gefühl habe, es gibt Wachstum, es geht wieder etwas voran, meine Arbeit wird vielleicht sicherer, meine Kinder bekommen gute Jobs, dann bin ich auch eher bereit, Konzessionen zu machen. Dann werden die Perspektiven besser. Im Wirtschaftswachstum ist mehr zu verteilen. Und man hat ein bisschen Zeit gewonnen für Reformen. Und genau das ist, glaube ich, die Wette, die im Moment hinter allem steht. Im nächsten Jahr knapp 1% Wachstum, im 2027 1,4%. Wenn also dieses Konjunkturpaket, was wir ja jetzt da liegen haben, wenn das halbwegs zündet, dann kauft sich die Koalition damit auch politisch Zeit.
Herr Altmaier. Ja. Aber darauf können wir uns eben nicht verlassen. Ich beobachte die Wirtschaftsentwicklung mit einer sehr großen Sorge. Sie erinnert mich derzeit an das, was Japan passiert ist nach der großen Banken- und Börsenkrise 2008, 2009. Das waren viele Jahre mit Wachstumsraten von 1% oder weniger als 1%. Und das reicht für eine hochentwickelte Industriegesellschaft wie Japan oder Deutschland nicht aus, Verteilungsspielräume zu kreieren, die man nutzen muss. Ich will Herrn Schröder ausdrücklich recht geben, dass wir Dialogformate brauchen. Ja, die gab es auch in der Regierungszeit von Angela Merkel. Da haben wir nur kein öffentliches Aufhebens gemacht. Einmal im Jahr trafen sich die Sozialpartner in Meseberg mit den wichtigsten Ministern, mit der Kanzlerin. Und wir haben dann untereinander, ohne Presse, ohne Öffentlichkeit gesprochen. Aber am Ende, glaube ich, ist die Konsensführung immer schwieriger geworden, schon in der letzten großen Koalition nach Corona und auch in der Ampel und auch jetzt wieder, weil wir der Versuchung nachgegeben haben, den Koalitionspartner öffentlich mit Sachfragen unter Druck zu setzen. Wolfgang Schäuble hat uns mal erklärt, wie er die Grundgesetzänderung Asyl zustande gebracht hat. Ein paar Jahre vorher hatte man die SPD, die man brauchte, Helmut Kohl brauchte die SPD, öffentlich im Wahlkampf unter Druck gesetzt und es ist nichts passiert. Und dann hat Wolfgang Schäuble nach der Wahl 1990 sich ganz geheim und vertraulich mit Otto Schily, dem stellvertretenden SPD-Fraktionschef, zusammengesetzt. Sie haben das Problem diskutiert, sie haben die Lösung gemeinsam erarbeitet und am Ende gab es keine Sieger und keine Verlierer, sondern wir haben alle gemeinsam gewonnen, weil wir das Asylrecht gerettet haben, aber trotzdem den Missbrauch begrenzt haben. Und dieser Umgang miteinander, der muss, glaube ich, wieder so werden, wie man sich das unter normalen erwachsenen Menschen vorstellt, dass man wichtige inhaltliche Themen eben nicht dazu nutzen will, den Gegner in Wahlkämpfen so in die Enge zu treiben, dass jedes Zugeständnis dann wie eine Demütigung nach außen aussieht.
Aber warum gelingt uns das nicht, Herr von Lucke? Liegt das jetzt in die jetzige Zeit, verglichen mit der Zeit, von der Peter Altmaier gerade gesprochen hat, an äußeren Bedrohungen wie Trump und Putin und Xi und anderen? Oder haben wir ein Problem mit unserer Elitenrekrutierung, dass da die vielleicht nicht richtigen Leute gerade das Sagen haben?
Das mag auch ein gewisses Problem sein. Das trifft aber übrigens uns alle. Denn man kann heute schon heilfroh sein, dass die Politik in diesen harten Zeiten machen, überhaupt es noch tun. Da müssen wir uns alle fragen, warum sind nicht andere in die Politik gegangen, die vielleicht die Eliten noch stärker machen würden oder stärker überhaupt. Aber es gibt ein drittes Problem, was wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben. Es sind unbedingt die enormen Schwierigkeiten in der äußeren Lage. Da würde ich ganz bei Peter Altmaier sein. Denn die Frage, inwieweit sich dieses Land aus der Krise wachsen kann, die so unkalkulierbar ist, Donald Trump vom Westen, Putin vom Osten und über China haben wir noch gar nicht gesprochen, ist so variabel und so unklar, dass das eine riesige Belastung ist. Es gibt aber ein zweites Problem. 1990 gab es nicht die Fliehkräfte und Attraktionskräfte im Inneren. SPD ganz konkret betrachtet. Es gab nicht das Juso-Begehren in Richtung einer Linkspartei im Jahre 1990, die eine solche Heidi Reicheneck auf die Barrikadenattraktivität ausstrahlte. Und die SPD war erheblich stärker. Und es gab natürlich dramatischerweise nicht die Attraktivität und ständige Bedrohung einer AfD auf der anderen, auf der rechtsradikalen Seite. Das heißt, diese Zerrissenheit der beiden Parteien, die tragenden Parteien in der Mitte, vor allem übrigens jetzt noch mehr in der Union natürlich, irritiert, weil es 1990 überhaupt nichts auf der rechtsradikalen Seite gab, machen natürlich die Mitte immer schwächer und erzeugen einen Druck. Und deswegen bin ich so skeptisch mit Blick auf das nächste Jahr und halte die morgige Entscheidung eben symbolisch für nicht so unwichtig. Sie machen es eher immer schwerer, das, was Herr Altmaier ansprach, so etwas wie eine Win-Win-Situation noch einmal zu kreieren, wie es 1990 der Fall war, es noch einmal mit Blick auf die nächsten Jahre zu schaffen. Da habe ich allergrößte Zweifel. Und das hat natürlich dann auch mit der fatalen, fehlenden Autorität in den Parteien zu tun, die dann als dritte Problematik neben der Außenpolitik, neben den Fliehkräften in der Innenpolitik noch dazukommt.
Wir gucken vielleicht noch mal ganz kurz auf die SPD, die ja nun zu dieser Koalition dazukommt. Das ist gerade schon angesprochen worden, so dieses Verhältnis Klingbeil und Bärbel Baas. Vielleicht kann man das sogar noch ein bisschen präzisieren oder zuspitzen.
Ist das vielleicht in der SPD sogar eine gewollte Arbeitsteilung? Der gewissenhafte Koalitionär Lars Klingbeil und die klassenbewusste Revoluzerin, die jetzt auch in der Partei bestimmte Erwartungen bedient. Ist das etwas, dieses Spiel, das die beiden miteinander treiben, auch zur Erhaltung der SPD gut geeignet?
Arbeitsteilungen dieser Art sucht man sich ja nicht aus. Der Vizekanzler, ist Finanzminister, ist Parteivorsitzende. Die Arbeitsministerin ist Parteivorsitzende, ist in einem anderen Feld, das augenblicklich im Zentrum der Konfliktlagen steht. Die junge Generation, die Jusos, haben bestimmte Vorstellungen, die pointierter sind, als sie in der Mitte der SPD formuliert werden. Und sie muss sich artikulieren und da kommt sie durchaus in Spannungslagen hinein, die etwas pointierter sind, als die, die der Finanzminister augenblicklich
erlebt. Ist die Doppelspitze ein Problem für die SPD?
Die Doppelspitze ist gegenwärtig kein Problem, würde ich sagen. Aber besser wäre es natürlich, wenn es erfahrene Leute wären, die schon länger an Bord sind, die ihre Truppen besser im Griff hätten, weil das, was wir augenblicklich erleben, ist natürlich eine Führungsspitze, die innerhalb der Partei nicht die Autorität besitzt, die notwendig ist, um weiterreichende Reformen auch eventuell mittragen zu können, sondern wir haben hier eine etwas Status quo-orientierte Spitze, die zunächst mal sehr stark verteidigt. Und aus dieser Verteidigungsposition kommen sie gegenwärtig auch nicht raus, nach meiner Beobachtung. Und das ist die Lage, mit der wir da konfrontiert sind.
Darf ich vielleicht noch, Frau Weidenfeld, dass, wenn man das jetzt auch mit der Union vergleicht im Moment, sind in beiden, oder es sind ja drei Koalitionsparteien, sind die Kräfte stark genug, die sagen, also so wie es bisher gelaufen ist, kann es nicht weitergehen. Wir müssen jetzt den Leuten auch zeigen, wir schaffen nicht nur etwas, es ist auch zum Besseren und wir müssen wieder Vertrauen erwerben. Oder sagt man, im Zweifel ist dann doch der Kampf und der Konflikt wichtiger?
Ich hoffe und ich glaube auch, dass am Ende in der Union jedenfalls dieses Warnsignal, ich meine, man muss auch sagen, die junge Union, die jungen Bundestagsabgeordneten, das waren die treuesten der treuen Merz-Anhänger, die waren begeistert. Also die haben wirklich gedacht, jetzt ist Merkel weg, jetzt fängt die goldene Zeit des liberalen Konservatismus wieder an. Und die sehen jetzt, dass
den es so... Den glaube ich, in der CDU nie so gab.
Nein, den gab es jedenfalls in der CDU, nee, den gab es in der CDU vielleicht von 1949 bis 1957 bis die Rentenversicherung eingeführt wurde. Dann gab es, und auch da gab es ihn nicht, lupenreines gebe ich zu. Aber jedenfalls, die haben gedacht, jetzt geht es los und die waren unendlich loyal. Und wenn selbst die jetzt es drauf ankommen lassen oder eben wirklich die Dramatik dieser Lage in Kauf nehmen, dann zeigt es eben schon, dass es ganz große Teile in der Union, und das hört man ja auch überall, also wenn man vor die Tür geht in Berlin, dann hört man, die haben ja recht. Also eigentlich haben die ja recht. Also,
80% sind noch dafür.
Die sollen mal weitermachen. Ja, ja. Also ich meine, ich würde mal sagen, dass die Erkenntnis in der Union relativ groß ist, dass es so nicht weitergeht. Und ich kann mir schon auch vorstellen, weil es keine Alternative gibt, als sich zusammenzuraufen eigentlich, dass sie es dann auch tun
werden. Lukas, Sie müssen sich jetzt mit Herrn Altmaier die restlichen 90 Sekunden brüderlich
teilen. Ich bin ganz schnell. Ich sehe das als viel dramatischer an von einer Nicht-Problematik der Doppelspitze in der SPD, um es ganz kurz zu sagen, kann nicht die Rede sein. Wer wüsste im gegenwärtigen Augenblick zu sagen, wer die Linie der SPD angibt? Lars Klingbeil und Frau Baas sind diametral entgegengesetzt. Frau Baas macht auf Klassenkampf und verprellt damit die Arbeitgeber. Lars Klingbeil steht in reformerischer Hinsicht direkt neben dem Kanzler. Das geht überhaupt nicht auf und das gleiche Problem haben wir in der Union. Das heißt, wir haben ein Die Sozialpartnerschaft aufzukündigen, faktisch die Arbeitgeber anzugehen, ist schon erstaunlich als eine Ministerin. Und deswegen ist die Autoritätsfrage
in beide Richtungen. Vielleicht, lieber Herr Lucke, sollten wir nicht noch Öl ins Feuer gießen. Ich habe eine große Sorge, nachdem die Ampel 3 Jahre lang praktisch paralysiert war. Wenn jetzt diese Koalition auch scheitern würde.
Natürlich.
Das wäre ein Hochamt und ein Freudenfest für extremistische und populistische Parteien. Und das darf doch eigentlich nicht geschehen.
Das ist wohl wahr. Und deswegen sollten alle die Stimmung runterfahren. Und deswegen meine ich das, wenn bei der SPD klar wäre, Und bei der Union, wohin die Reise gehen soll, da wäre es doch vernünftig. Aber das ist doch momentan nicht erkennbar, weder in der SPD noch in der Union.
Gut, wir sind weiter auf der Suche nach der Wahrheit in der nächsten Woche. Das war's für diese Woche für die Phoenix-Runde. Ich bedanke mich zugeschaltet aus Saarbrücken, Peter Altmaier, bei Ursula Weitenfeld, bei Albrecht von Lucke und bei Wolfgang Schröder. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Anja Chalet darin, das neue Trendbarometer, ich habe es vorhin ja schon angesprochen, mit der Umfrage zur Absenkung des Rentenniveaus dann in aller Ausführlichkeit. Bleiben Sie bei uns.